mute deinen Mitarbeitern nie was zu, was du nicht auch selber machen würdest. Also schick die nicht auf 80-Stunden-Touren, wenn du das nicht selber machst. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das zweite, zweitwichtigste Spruch ist, erwarte nie von anderen, was du von dir selbst erwartest.
The Portfolio People. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Erinnern Sie sich noch an unsere letzte Diskussion über Recruiting in der Finanzbranche? Heute tauchen wir noch tiefer in dieses Thema ein und beleuchten es aus einer ganz neuen Perspektive. Unser Gast ist Stefan Lipfert, der Geschäftsführer von Punica Invest aus Hamburg. Stefan ist nicht nur ein Finanzprofi mit über 25 Jahren Erfahrung, sondern auch ein Mann, der seine Karriere, man höre und staune, dem Film Wall Street verdankt. Von Gordon Gekko inspiriert, über BlackRock bis hin zur Führung einer Investmentboutique. Stefan hat die Höhen und Tiefen der Finanzwelt aus erster Hand erlebt. Heute teilt er mit uns seine Erkenntnisse über Mitarbeiterführung, die Bedeutung von Unternehmenskultur und wie man in Zeiten von KI und Digitalisierung den menschlichen Faktor nicht aus den Augen verliert. Freuen Sie sich auf ein Gespräch, das uns zeigt, warum die Zukunft der Finanzbranche nicht in Excel-Tabellen, sondern in den Köpfen und Herzen der Menschen entschieden wird. Doch vorher geht es kurz zur Werbung.
Der Infrastructure Debt Fonds Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation, kurz Bridge, finanziert Infrastrukturprojekte mit ökologischem Mehrwert. Er zählt zu den 10 weltweit führenden Plattformen für Infrastrukturfinanzierung, ist europaweit der größte unabhängige Anbieter und hat sich schon auf die Energiewende konzentriert, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Dieses Jahr feiert Bridge sein 10-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurden Investitionen von mehr als 6 Milliarden Euro strukturiert und für Infrastrukturfinanzierungen bereitgestellt. Die Projekte in mehr als 20 Ländern und Sektoren sind breit gestreut. Investiert wird beispielsweise in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, digitale Infrastruktur, Versorger mit Fokus auf Dekarbonisierung und umweltfreundliche Mobilität. Derzeit wird der sechste Bridge-Fonds, Bridge 6, mit drei verschiedenen Strategien aufgelegt. Dieser Fonds strebt ein Kapitalvolumen von 2,5 Milliarden Euro und Renditen, je nach Besicherung, zwischen 6 und über 11% an. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter edmond-de-rothschild.com.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Stefan, lass uns mit deiner persönlichen Geschichte beginnen. Was hat dich ursprünglich dazu bewogen, eine Karriere in der Finanzbranche einzuschlagen?
Ja, das ist wahrscheinlich in meiner Generation. Ich werde dieses Jahr 50, bin also 74er Baujahr, quasi Weltmeisterjahrgang. Ist das natürlich so gewesen, dass damals der Film Wall Street, glaube ich, eine ganze Generation junger Männer zumindest verdorben hat.
Zum schnellen Geld
verführt. Zum schnellen Geld und zu schnellen Autos. Und nein, also ich wollte natürlich gerne Gordon Gekko werden. Jetzt hat es am Ende nur für Charlie Sheen gereicht, aber trotzdem war mir eigentlich da mit dem Film, als ich das erste Mal gesehen habe, war mir klar, dass ich in Richtung Börse gehen wollte und habe dann auch in der Tat mit Hilfe meiner Oma mit 14 meine ersten BASF-Aktien gekauft. Und das Thema hat mich halt fasziniert, war dann auch entsprechend im Börsenclub an der Schule. Und ja, so ist es dann auch geblieben.
Aber dann war das ja vorprogrammiert. Ich glaube nicht, dass Gordon Gekko BASF gekauft hätte, oder?
Ja, der hat ja eher andere Informationen, glaube ich. Das blaue Hufeisen war das ja dann immer. Blaues Hufeisen liebt Anacort Steel, glaube ich, war da der stehende Begriff.
Wie oft hast du den Film gesehen?
Ach, bestimmt 100 Mal. Wobei ich sagen muss, den zweiten Teil habe ich mir nicht angeguckt, weil ich da so schlechte Kritiken gehört habe. Und dann wollte ich mir die Illusion erhalten des ersten Teils. Aber ich benutze immer noch Ausschnitte aus dem Film in der Tat auch teilweise für meine Vorträge. Zum Beispiel zum Thema Inflation habe ich dann immer früher das Handy von Gordon Gekko. Das war ja damals phänomenal. Das war ja ein riesiger Koffer, so gefühlt 30 Kilo schwer. Und dann hob er da dieses Militärfunkgerät raus. Und das war damals ein Handy, ne? Und wenn man so fragte, was hat das denn gekostet? Ja, also ungefähr 30.000 Dollar damals. Kann man eben sehr gut erklären, wie technischer Fortschritt im Warenkorb dämpfend auf die Inflation wirkt.
Was Gordon Gekko auch noch nicht hatte, war LinkedIn. Du hast ja einen spannenden Beitrag über stolze Mitarbeiter gepostet. Warum ist dir dieses Thema Stolz, dieser Hashtag Proud, der dann auch immer mal bei euch in der Firma verwendet wird, so wichtig? Und welche Rolle spielt denn der Mitarbeiterstolz deiner Meinung nach für den Erfolg eines Unternehmens?
Also bei uns ist das natürlich ein doppelter Effekt. Zum einen haben wir einen Fonds, der in Unternehmen investiert, wo die Mitarbeiter zu den stolzesten auf der Welt gehören. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Stück weit die Unternehmenskultur. Weil wenn man einen Fonds managt und man sieht, wie erfolgreich Unternehmen sind, die eben sich darum kümmern, dass ihre Mitarbeiter stolz auf das Unternehmen sind, ja, dann möchte man das natürlich auch im eigenen Unternehmen einigermaßen umsetzen. Und verschiedene Untersuchungen zeigen, dass stolze Mitarbeiter für ungefähr 31% des Unternehmenserfolgs verantwortlich sind. Das ist natürlich klar. Das einfachste Thema ist sicherlich Fluktuation. Das heißt, wenn ich stolze Mitarbeiter habe, die mit Feuer und Flamme für mein Unternehmen brennen, für meine Produkte brennen, auch für meine Unternehmenskultur brennen, dass die das Unternehmen dann natürlich weniger schnell verlassen, wenn sie mal eine Enttäuschung haben oder eine Gehaltserhöhung nicht kriegen, ist ja völlig verständlich. Und es gab eine große Untersuchung mal von einer Ratingagentur, die heißt Great Place to Work. Die ratet jedes Jahr über 14.000 Unternehmen weltweit, danach, wie stolz die Mitarbeiter sind. Ist auch eine anonyme Umfrage. Die Arbeitgeber kriegen da auch die Daten nicht zu sehen. Sondern
da war Punica auf Platz 1.
Punica ist noch zu klein, um sich raten zu lassen. Wir sind ja nur 6 Leute. Aber wir arbeiten daran, dass es mehr wird. Aber in der Tat, unsere beiden Muttergesellschaften, Aramea Asset Management, die lässt sich gerade raten. Und Hansa Invest ist seit vielen Jahren ein Great Place to Work, ist also seit vielen Jahren positiv geratet. Und das versuchen wir natürlich auch ein Stück weit in der Punica umzusetzen, wobei man muss fairerweise sagen, eine Vertriebsgesellschaft ist dann eben doch ein bisschen anders als ein Asset Manager.
Jeder Mensch hat auch mal einen schlechten Tag im Büro. Ich vermute mal, du auch. Wie motivierst du dich denn an Tagen, an denen dein Stolz auf die Arbeit vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist?
Ich bin eigentlich eine Frohnatur. Ich bin ja auch gebürtiger Hildener, also Rheinländer. Bin hier ja nur verbannt worden nach Hamburg. Gelte jetzt aber nach 46 Jahren langsam als Hamburger, weil ich mit 2 Jahren umgezogen bin. Nein, natürlich hat man auch mal Tage, die nicht so gut anfangen. Was mich meistens dann hoch motiviert, ist, wenn mich ein Kunde anruft und sich irgendwie bedankt für eine coole Veranstaltung oder wenn ich eine E-Mail kriege, wo sich ein Kunde bedankt für die Hilfe, die wir gegeben haben. Und das sind ja die Themen, die uns alle immer motivieren sollten, dass wir zufriedene Kunden haben und zufriedene Mitarbeiter produzieren eben auch zufriedene Kunden. Das ist das Gleiche, wenn man in einer Hotline ist und man merkt schon, der hat eigentlich ja keine Lust, mit einem zu sprechen. Oder man ist in einer Hotline, wo sich da jemand wirklich bemüht und nochmal fragt, kann ich noch was für Sie tun, fehlt Ihnen noch was und dergleichen. Und das ist, glaube ich, das, warum eben stolze Mitarbeiter ein sehr, sehr großer Wettbewerbsvorteil sein können.
Du hast vorhin gesagt, es kam mit Gordon Gekko auch so ein bisschen die Faszination zumindest da rein. Welchem Rat würdest du denn deinem jungen Ich, deinem, ich weiß gar nicht, wann der Film rauskam, aber so deinem Teenie-Ich oder was dann das Abitur fertig gemacht hat, heute geben, um es auf die Herausforderungen der Branche vorzubereiten?
Ja, man sollte vielleicht nicht nur Billions gucken. Also das ist ja auch eine sehr schöne Serie.
Ich habe die noch nie gesehen tatsächlich.
Ja, das ist eine tolle Serie. Ich gucke die gerade auf Empfehlung eines Freundes hin. Und das ist schon sehr, also auch fachlich sehr schwach teilweise, muss man fairerweise sagen. Das wäre vielleicht nicht der richtige Einstieg. Zumal die da so krumme Dinge drehen, die, glaube ich, in unserer Branche zum Glück gar nicht mehr möglich sind bei den ganzen Bestrebungen. Aber ich würde einem jungen Ich einfach mal raten, sich einfach mal so einen Account zu machen. Also beste Beispiel ist mein Sohn. Der kam vorletztes Jahr im November auf mich zu und sagte, Papa, ich möchte so eine Nvidia-Grafikkarte haben. Da habe ich gesagt, warum willst du so eine Nvidia-Grafikkarte haben? Ja, die hat die und die Vorteile und für das Spiel brauche ich das. Und dann hat er mir das episch breit erklärt, kannte jedes technische Detail.
Hättest du mal lieber eine Aktie geschenkt?
Moment, jetzt kommt ja die Pointe. Und da habe ich ihn gefragt, was kostet denn so eine Grafikkarte? Ja, $2.300. Ich gesagt, seit wann kriegst du Weihnachtsgeschenke für $2.300? Das wird nichts. Aber weißt du, was wir machen? Wir kaufen mal Nvidia-Aktien. Und wenn die sich gut entwickeln, wenn wir da $2.300 Gewinn mitmachen, dann kriegst du deine Grafikkarte. So, da haben wir uns dann hingesetzt, Vorkommen direkt, haben die Aktie geordert für 140. Ich glaube, bei 700 haben wir sie dann 7 Monate später gegeben und dann hat er seine Grafikkarte gekriegt. Der Junge hat jetzt Interesse an Aktien.
Jetzt ist er ein Trader, oder?
Nicht ein Trader, aber ich denke, er hat verstanden, dass das Spaß machen kann, was wir da tun.
Und dass das mit Expertise auch was zu holen ist, ja, alles klar.
Und die Expertise hatte er, nicht ich, muss man fairerweise sagen.
Das stimmt. Ist immer eine gute Idee, mal zu gucken, was die Kinder eigentlich fasziniert, um sich da den Input zu holen. Oft heißt es ja, Soft Skills seien genauso wichtig wie die fachlichen Qualifikationen. Welche persönlichen Eigenschaften haben dir in deinem Berufsalltag am meisten geholfen oder auf was achtest du denn am meisten, wenn du Leute einstellst?
Ja, ich glaube, dass Soft Skills in der Tat sogar noch viel wichtiger werden in der Zukunft, weil für die Quant Skills und so weiter haben wir jetzt die KI. Also es gibt eine große Studie, dass ich glaube 700 Wirtschaftsvertreter sind dort befragt worden und wurden befragt, was in Zukunft weniger wichtig wird und was wichtiger wird an Skills von Mitarbeitern. Und da war ganz klar die ganzen Soft Skills. Also wie gehe ich mit Menschen um, wie verhalte ich mich unter Stress und so weiter. Dass das alles eigentlich das Relevante wird, während eben die ganzen anderen Sachen, welche Programmiersprache kann ich? Ich brauche keine Programmiersprache mehr. 2021 war JavaScript die wichtigste Programmiersprache auf der Welt. 2022 war es die eigene Muttersprache, weil ich über ChatGPT mittlerweile alles programmieren lassen kann, was JavaScript kann. Also insofern wandelt sich da gerade auch eine ganze Menge, glaube ich. Was ich immer versucht habe in meiner Karriere und was mir, glaube ich, auch noch so nachhängt, auch wenn ich jetzt bei einem kleineren Anbieter tätig bin, ich war ja auch mal bei BlackRock ein paar Jahre tätig.
Das ist der kleinere Anbieter, den du meinst.
Ja, der kleinere ist jetzt Kunika und Aramea. Aber bei BlackRock habe ich eben auch immer dafür gesorgt, dass meine Mitstreiter, also von anderen Fondsgesellschaften, dass die zusammen mit mir gute Veranstaltungen machen. Also sehr kooperativ unterwegs zu sein. Weil am Ende des Tages hat jeder doch irgendwie ein USP in seinem Fonds. Und da braucht man nicht kompetitiv unterwegs sein. Und so halten wir es jetzt ja auch mit der kleineren Gesellschaft. Und erstaunlicherweise kommt Fidelity, kommt Templeton, kommen alle vorbei und wollen Vorträge bei unseren Veranstaltungen machen. Und das bietet dem Kunden halt einen viel höheren Mehrwert, als wenn ich ihm immer unsere drei Fonds vorstelle. So hat er immer eine breitere Palette und kann seine Zeit auch besser nutzen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die unheimlich gut funktioniert in unserer Branche, also gerade im Asset Management, Fondsvertrieb. Ist, glaube ich, dieser kooperative Ansatz ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ich finde das ganz spannend, wenn du sagst, die Soft Skills werden immer wichtiger, gerade auch durch diese Digitalisierung. Scott Galloway hat letztens hier auch einen Vortrag gemacht und meinte, dass durch KI sowieso und jetzt auch, wenn man diese Apple-Brille anguckt, was alles kommt, diese Vereinsamung noch mehr zunehmen wird in der Gesellschaft. Also, dass man eigentlich Digitalisierung uns eher auseinandertreibt als zusammenführt. Insofern, dass das dann die Skills sind, auf die es in Zukunft ankommt, wenn man erfolgreich Karriere machen möchte, Business aufbauen will, lange in einem Job Spaß haben will, ist das natürlich ein ganz interessanter Gegentrend, aber der ja eigentlich logisch ist.
Der logisch ist und was eben auch ganz faszinierend ist, es gibt eine Studie von einer Unternehmensberatung in den USA, die hat im Prinip ihre Top 50% Berater und ihre, ich will jetzt nicht sagen Flop 50, sondern die schwächeren 50% Berater. Und hat sie eine Aufgabe lösen lassen. Und dann sah man halt, die Top-Berater haben das deutlich effizienter, deutlich besser gelöst als die anderen Berater. Und dann durften beide KI nutzen, um die Aufgabe zu lösen. Und der Abstand zwischen den Top-Beratern und den nicht so Top-Beratern ist massiv eingebrochen. Das heißt, die schwächeren Berater konnten durch Nutzung von KI stark aufholen gegenüber den Top-Beratern. Und das ist natürlich auch eine Chance, gerade wenn wir vom Fachkräftemangel sprechen, dass wir im Prinip immer mehr Fachkräfte auch ausbilden können, qualifizieren können durch KI. Denn die KI wird uns ja nicht den Job wegnehmen, sondern
Menschen,
die die KI bedienen. Ja. Genau. Und das ist der Spruch, der am meisten Geld für Unternehmen, glaube ich, im Moment kostet, ist, das haben wir immer so gemacht. Da sollte man drüber nachdenken.
Der Spruch war fairerweise noch nie gut, aber ist natürlich in so disruptiven Zeiten, glaube ich, echt fehl am Platz. Aber da sind wir so ein bisschen bei der nächsten Frage. Es geht natürlich, man muss sich ja auch auf Technologien einlassen. Auch das ist vielleicht ein wichtiger Skill, dass man so einen Mut zur Veränderung hat oder auch eine Freude an der Veränderung. Wie machst du das denn bei dir? Wie bildest du dich in deinem, du bist Geschäftsführer, auch am Ende in deinem stressigen Alltag fort? Wie packst du kontinuierliches Lernen, Weiterbildung in deinen Alltag?
Ich habe ja einen ganz besonderen Luxus, dadurch, dass ich ja viel mit Kunden spreche und von denen unheimlich viel lerne, was ihre Bedürfnisse sind, wo die Reise hingeht in ihren jeweiligen Bereichen unseres ja sehr heterogenen Marktes. Und das Zweite ist, dass ich ja das Glück habe, ständig die besten Speaker auf Veranstaltungen hören zu dürfen, weil ich da auch irgendwo rumstehe und vielleicht auch einen Vortrag halte. Und dadurch kriegst du halt so viel Input, dass du eigentlich immer dich weiterbilden musst, weil du dich gar nicht gegen das Ganze wehren kannst. Und last but not least gibt es ja auch immer wieder Fondsmanager, die eine tolle Idee haben. Und die müssen mir dann genau erklären, was eigentlich hinter dieser Idee steht, damit ich sie zum Kunden transportieren kann, weil das wollen sie ja nicht selber machen, das soll ich ja dann bitte machen. Und so ist man dann von einem Tag auf den anderen plötzlich Wasserstoffexperte, obwohl man da vorher überhaupt keine Ahnung hatte, weil man mal 8 Stunden Deep Dive mit dem Fondsmanager hatte und da so viele interessante, spannende Informationen bekommen hat, dass man dann am nächsten Tag einen einstündigen Vortrag dazu halten kann.
Ja, vor allen Dingen zählt da ja am Ende drauf, dass man Leute hat, die so auf den Markt gucken und eine Perspektive finden, die andere am besten Fall nicht hatten. Also das ist natürlich das, was für aktives Management leisten sollte dann auch. Das stelle ich mir natürlich auch ganz bereichernd vor, wenn man dann wirklich mit den Experten mal austauschen kann.
Das ist eigentlich die Essenz des Jobs. Und ich hatte neulich ein ganz tolles Bewerbungsgespräch einer jungen Dame, die jetzt gerade ihren Bachelor angefangen hat und die bei uns ein Praktikum machen wollte. Und da habe ich sie gefragt, warum? Ihr steht ja alles offen. Also sie hatte so tolle Noten, die war so top ausgebildet, sprachlich, mehrsprachig, alles fantastisch. Sie gefragt, warum, was reizt sie an der Börse? Also warum wollen sie jetzt zu uns ausgerechnet ins Asset Management kommen? Und sie sagt, ich stelle mir das so vor, dass es jeden Tag anders ist. Das heißt, man kommt rein, man weiß gar nicht so genau, was passiert. Und das finde ich unheimlich spannend und aufregend, dass man nicht so von vornherein weiß, ach, heute mache ich das, morgen mache ich das, sondern ja, dann ist eben plötzlich die Credit Suisse pleite.
Aber genau das Mindset braucht man ja heute.
Und das ist doch faszinierend, das ist doch toll. Und ich habe ihr gesagt, das ist genau der Grund, warum ich damals in die Branche gegangen bin. Weil man muss schon ein bisschen Informationsjunkie sein in unserer Branche, diese Datenmengen verarbeiten, analysieren. Aber man hat ja so wunderbare Vorkauer mit den Fondsmanagern und anderen Experten und Expertinnen. Also insofern, das ist eigentlich ein Privileg, in dieser Branche zu arbeiten, weil man sich permanent eigentlich mit spannenden Informationen füttern lassen kann.
Du hast vorhin auch gesagt, du kommst immer sehr gerne zur Arbeit. Als Geschäftsführer sollte man das natürlich auch, aber generell das ganze Bereich Unternehmenskultur ist ja nun mal auch ein Faktor, der immer entscheidender auch für Mitarbeiter ist. Vor allen Dingen nicht nur, um sie zu gewinnen vielleicht, aber natürlich, damit sie bleiben vor allem. Was macht für dich denn eine Kultur aus, in der Mitarbeiter mit Freude zur Arbeit kommen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist Vertrauen. Also gerade, ich meine, wie gesagt, da ist wieder eine Sales-Einheit natürlich etwas Besonderes. Man sieht sich nicht so häufig, man sieht sich nicht jeden Tag im Büro, sondern der eine ist in Frankfurt, der andere ist in Hamburg unterwegs, der dritte ist in München unterwegs. Man ist auf unterschiedlichen Veranstaltungen, man callt sich mal zusammen. Wir machen immer einmal am Tag einen halbstündigen Call, wo wir alle mal hören, ob wir noch leben. Der findet auch nicht jeden Tag statt, aber soll eigentlich so ungefähr jeden Tag stattfinden, damit man überhaupt noch weiß, was die anderen eigentlich so gerade machen. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen anders als bei anderen Firmen in so einem Bereich. Und da ist eben das A und O das Vertrauen. Also, dass man einfach sagt, du brauchst das nicht mit mir abzustimmen. Das entscheidest du selber. Ich vertraue dir da. Wenn du glaubst, dass das zielführend ist, wenn das vielversprechend ist, dann mach es. Ja, und ich glaube, das ist dieses Empowerment, dass man den Leuten eine weite Leine lässt. Ich hatte auch früher natürlich auch mal Chefs, die wollten Excel-Listen haben mit irgendwelchen Kunden und Wahrscheinlichkeiten für den Erfolg, dass das jetzt, davon halte ich überhaupt nichts. Also das funktioniert vielleicht, wenn man 100.000 Kunden parallel betreut, aber ich denke, das ist sinnlos, derartige Sachen zu machen. Und man triezt damit nur die Mitarbeiter, es bringt überhaupt nichts, sondern man soll ein vertrauensvolles Gespräch führen, man sollte Ziele definieren, miteinander, gemeinsam, was man erreichen will.
Vor allen Dingen realistische Ziele.
Vor allen Dingen realistische Ziele, das ist natürlich das A und O, das, für alles andere kann man sich nichts kaufen. Und man sollte eben auch feedbacken, dass man eben auch sagt, Mensch, das fand ich super, das hast du toll gemacht, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Und da müssen wir nochmal gucken, lassen wir nächstes Jahr vielleicht, das machen wir nächstes Jahr vielleicht nicht. Und ganz wichtig ist mir da auch Fehlerkultur, denn nur wer viel macht, macht auch viel falsch. Und ich will ja Leute haben, die viel machen.
Aber du bist ja als Geschäftsführer zwar jemand, der diese Stoßrichtung vorgeben kann, aber bist ja nicht ganz alleine nur mal dafür verantwortlich, hast ja auch noch eine Ebene unter dir. Wie können denn Nachwuchsführungskräfte oder Führungskräfte aus der zweiten Reihe selbst aktiv dazu beitragen, dass so eine positive Arbeitsatmosphäre entsteht? Jetzt nicht nur vielleicht im Vertrieb, sondern mal ganz generell in einem Unternehmen.
Ich denke immer, also da gibt es so zwei ganz, ganz blöde Sprüche. Ein deutscher Offizier führt von vorne. Das ist so ein Spruch, den habe ich mir mal in jungen Jahren, als er noch bei der Bundeswehr noch sein musste oder durfte, je nachdem, wie man es gesehen hat, habe ich mir den mal aufgeschnappt. Und was steckt da eigentlich hinter? Ja, mute deinen Mitarbeitern nie was zu, was du nicht auch selber machen würdest. Also schick die nicht auf 80-Stunden-Touren, wenn du das nicht selber machst. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und der zweitwichtigste Spruch ist, erwarte nie von anderen, was du von dir selbst erwartest. Also man sollte ja als Geschäftsführer schon eine Motivation mitbringen. Die sollte sehr intrinsisch sein. Die sollte auch nie auf eine Uhr gucken, auch nie auf eine Zeiterfassung und auch nicht auf einen Bonus. Sondern man sollte das lieben, was man macht. Und dann kann man das eben auch den Mitarbeitern zeigen. Man darf aber nicht erwarten, dass die Mitarbeiter alle ihre Hobbys zurückstellen, ihre Familien vernachlässigen, nur wenn man selber denkt, das muss man jetzt gerade mal machen. Und wenn man die beiden blöden, zugegebenermaßen platten, blöden Sprüche einfach mal so verinnerlicht, dann macht man schon relativ viel richtig.
Stell dir vor, du könntest mal einen Tag lang die Rolle mit irgendjemandem in der Finanzbranche tauschen. Das kann jetzt ein CEO von einem Mitbewerber sein, das kann ein Praktikant, das kann ein Kundenbetreuer sein. Wer wäre das und was würdest du gerne mal aus deren Perspektive erleben?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich fühle ich mich genau da wohl, wo ich bin und ich wüsste jetzt auch nicht, mit wem ich da tauschen sollte. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich will mal mit Bert Flossbach tauschen und mal erleben, wie bei Flossbach hinter den Kulissen diese tolle Performance zustande kommt, wie das analysiert wird und so weiter.
Nochmal über den Goldpreis rätseln.
Oder über den Goldpreis-Fachsimpel. Ja, das kann man ja immer, kann man ja tausend Meinungen haben, das macht ja immer viel Spaß. Na, ich habe da ehrlich gesagt kein Vorbild oder kein Bestreben. Ich bin einfach so, wie ich bin und so, genau so will ich sein. Und deswegen fühle ich mich auch genau da wohl, wo ich bin, um das zu machen. Und da würde ich auch mit niemandem tauschen wollen.
Was habt ihr denn so im Umgang, du hast gerade gesagt, Anerkennung, Wertschätzung, also auch mal loben, das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, hast du das schon immer so gemacht oder ist das was, was jetzt so in den letzten 10 Jahren vielleicht auch so einen Wechsel geführt hat bei Punica generell und wie kam das vielleicht?
Na, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich sowohl für Großkonzerne als auch für kleine Boutiquen gearbeitet habe. Ich war ja auch schon mal im Hof Einsbahn Konzern tätig. Ich war auch mal bei Aquila Capital tätig in Hamburg hier. Also insofern habe ich ganz unterschiedliche Perspektiven und man weiß ja immer, Großkonzern hat Riesenvorteile. Wenn man mit einer BlackRock-Visitenkarte irgendwo anruft, dann sind wenig Türen zu. Wenn man mit einer Punica-Karte anruft, dann wird man erstmal gefragt, ob man für einen Saftladen arbeitet. Also insofern ist das ein bisschen schwieriger, aber dafür hat man natürlich viel mehr Freiheitsgrade. Man hat viel weniger Compliance-Reglementierung. Man kann Ideen schneller umsetzen, man kann Präsentationen so bauen, wie man die haben möchte und nicht so, wie die Compliance- oder Marketingabteilung sie haben möchte. Also es hat eben beides Vor- und Nachteile letztendlich und insofern, ja.
Wir haben vorhin über deinen Einstieg in die Finanzbranche gesprochen. Wenn du heute junge Leute hast, du hast ja gesagt, du hast ja eine Bewerberin und fragst sie, warum möchte sie in die Börse, aber es gibt ja auch viele Leute, die vielleicht studieren draußen, die haben das klassische BWL-Studium und denken vielleicht, jetzt gehen sie in eine Unternehmensberatung oder machen was anderes. Wir haben nun mal Fachkräftemangel in der Branche, wir brauchen neue Leute. Was sagst du denen denn, warum sie heute in die Finanzbranche gehen sollten?
Na, ich würde das wieder zurückführen auf diesen neuen Reiz. Also das ist einerseits dieses unglaubliche Wissen, was man in unserer Branche anhäufen kann, über verschiedenste Themen, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Und das Zweite ist eben auch wirklich dieses immer Neue, immer wieder eine neue Herausforderung. This time is different, kennen wir ja den Spruch, ja. Ja, es ist immer different, ja. Und es passieren auch Sachen, die nicht passieren dürften laut Lehrbuch, denn negative Zinsen, wissen wir ja alle, sind ja theoretisch gar nicht möglich, praktisch dann aber doch. Ja, und wer wusste, dass eine Credit Suisse plötzlich aus heiterem Himmel umfällt? Und so hat man halt immer wieder neue Reize und das ist, glaube ich, das Spannende, abgesehen davon, dass man sich dann auch für seine eigene Altersvorsorge weniger als junger Mensch Sorgen machen muss, weil wenn man das professionell lernt, dann muss man nicht darauf hoffen, dass man irgendwann mit dann wahrscheinlich 73 eine Rente bekommt, sondern dann hat man das vorher schon durch gute eigene Anlageentscheidungen geregelt. Also auch das ist ein Aspekt, den man sicherlich da ins Feld führen sollte. Und per se muss ich sagen, ist unsere Branche besteht aus unheimlich tollen Menschen, die unheimlich offen sind, wo man unheimlich gute Gespräche führen kann. Und das, finde ich, zeichnet sie auch aus und macht viel Spaß, muss man sagen, einfach in dieser Branche zu sein. Und auch das sollte man vermitteln, dass eben auch der Spaß an der Arbeit, nicht nur bei Google und bei Amazon, und bei Amazon nicht so, ich glaube, Google ist auch nicht great place to work, da scheint es auch nicht so cool zu sein. Also, dass es eben auch andere Branchen gibt, wo man wirklich Spaß bei der Arbeit haben kann. Und ich denke, wenn man das vermittelt, dann hat man auch die Chance. Und wir sehen ja, es gibt ja durchaus Marktteilnehmer, die das verdammt gut hinkriegen, junge Leute anzudocken. Ich will jetzt keine Schleichwerbung für irgendwen machen, aber gerade so die Strukturvertriebe, die schaffen es doch sehr, sehr gut, junge Menschen von unserer Branche zu begeistern, die auszubilden. Die machen 34D, die machen 34F dort und dann teilweise auch in den Markt zu entlassen. Ja? Und dann davon profitieren dann wiederum die anderen Marktteilnehmer. Und ich denke, die machen auch viel richtig. Weil sonst würden sie nicht so erfolgreich junge Leute an sich binden können.
Aber das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch bereit ist, mitunter auch Leute heute noch mehr auszubilden, als sie sich einfach fertig vom Markt zu kaufen, wie das manche Große immer noch können, aber wie das früher vielleicht auch gang und gäbe war, oder?
Ja, ich denke, man muss da immer unterscheiden, wo ich bin. Also natürlich hat man im klassischen Fondsvertrieb hat man immer die Möglichkeit über Sales Support als junger Mensch auch einen guten Einstieg zu finden und da dann auch ausgebildet zu werden Und da muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen. Da sollte man nicht erwarten, dass man nach 2 Jahren dann Director ist und nur noch als Frühstücksdirektor durch die Gegend fährt. Sondern da muss man dann auch schon gucken, dass man die Stationen dann auch durchgeht. Aber dann hat man sicherlich eine gute Möglichkeit, den Einstieg da zu finden. Im Portfolio-Management die Menschen, die aktuell von den Unis kommen, sind top ausgebildet. Die haben teilweise in London studiert, die haben in Antwerpen studiert. Also das war zu meiner Zeit ein Traum, aber keine Chance, da hinzukommen. Und die kommen mit den neuesten Methoden, die kommen mit den besten Mathematiken kommen die. Und insofern sind die auch eine super Bereicherung für die erfahrenen Portfolio-Manager mit ihren eigenen Ideen. Und ich denke, da kriegt man auf jeden Fall einen Einstieg hin. Wir selber bilden da auch aus, sage ich mal so. Also wir stellen auch direkt von der Uni ein bei Aramea. Und da sitzen jetzt einige, die haben schon ihre eigenen Fonds, die sie managen dürfen. Also das ist sicherlich auch ein Weg. Wo ich es ein bisschen schwieriger ansehe, ist natürlich die Beraterschaft. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem unabhängigen Vermögensverwalter bin und ich gucke mir mal die Kundenstruktur dieses Vermögensverwalters an und der wird ja in der Regel vermögendere Menschen haben, weil weniger Vermögende einfach nicht rentabel zu beraten sind. Dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein 60-jähriger Unternehmer, der 40 Jahre sein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, nicht unbedingt von einem 22-Jährigen beraten werden möchte. Ob das richtig oder falsch ist, sei mal auf einem ganz anderen Papier. Vielleicht hat der 22-Jährige viel mehr Ahnung, als alle denken. Aber ist erstmal so, ich sag mal so, da ist erstmal eine gewisse Altersbarriere da. Und deswegen glaube ich, ist es dort deutlich schwieriger, als junger Mensch herangeführt zu werden, aber auch da gibt es gute Modelle, wo sich die Gesellschaften einfach viel Zeit nehmen. Und wenn man sieht, dass ein 32-Jähriger bei einer Gesellschaft Leiter Portfolio-Management ist, dann weiß man, da kann man sich bewerben. Das könnte ein guter Plan werden.
Das, glaube ich, ist auf jeden Fall so. Wir hatten auch letztens mal eine Auswertung gemacht mit Fondsnetz zusammen und da kam genau das raus. Am Ende überspitzt formuliert, der Berater berät sich eigentlich selbst. Also ist man männlich und Mitte 50 hat man oft auch Kunden, die männlich und Mitte 50 sind. Und junge Leute beraten eher andere junge Leute. Du hast gerade das so in einem Nebensatz gesagt, da würde ich nochmal nachfühlen wollen. Man muss da die Stationen durchlaufen und auch geduldig sein. Du hast gesagt, einerseits sind die jungen Leute heute top ausgebildet, wie die von der Uni kommen, sprechen alle verhandlungssicheres Englisch, haben Auslandsstudium, pipapo. Sind die denn ungeduldiger als früher? Also du hast das gerade so ein bisschen gesagt und da würde ich mal vermuten, das kommt auch nicht von ungefähr.
Ja gut, ist ja immer gut, wenn man hungrig ist. Ja, ich sage ja immer, im Vertrieb kommt es darauf an, dass man Vertrieb kann. Alles andere lernt man. Und das Vertrieb lernen ist aber schwierig. Also das hat man oder man hat es nicht. Und den Rest, fachlichen Kram, den kriegt man relativ schnell drauf. Nein, ich denke einfach, dass man ja erstmal ein Netzwerk aufbauen muss. Ich meine, das größte Asset eines Vertriebsmanns sind ja letztendlich seine Kunden und die Kundenkontakte. Und wenn man die halt seit 10, 15, 20 Jahren hat, auch wenn man vielleicht bei verschiedenen Gesellschaften tätig war und immer wieder die gleichen Kunden dann letztendlich doch betreut hat, auch bei der neuen Gesellschaft, dann ist das natürlich ein Asset, was man als jungerer Vertriebsmann erstmal aufbauen muss. Ja, man muss ja erstmal Vertrauen aufbauen, das ist ja das A und O in unserer Branche, weil viele Dienstleistungen, die wir ja anbieten und verkaufen, sind ja austauschbar. Das heißt, da ist eben Servicequalität, Vertrauen, das sind die wichtigen Aspekte. Und das kann man nicht unbedingt, wenn man direkt von der Uni ist, kennt man noch nicht alle 200 guten Vermögensverwalter in Norddeutschland. Da muss man vielleicht erstmal nochmal 1, 2, 3 oder auch 4 Jahre zugucken, lernen.
Auf Roadshow gehen.
Sprechen. Und aber man braucht eben auch einen, einen Trainer, einen Coach, der einen das eben auch machen lässt. Ja, und da glaube ich, ist, was viel einfacher ist aktuell, ist, dass ja auch viel Digitales akzeptiert ist. Ich meine, vor Corona, wenn man da in einer großen Gesellschaft gesagt hat, können wir einen Call machen per Zoom, da haben die gesagt, nein, ihr habt hier anzutanzen. Ja? Heute wollen die nur noch Zoom-Calls haben. Also das hat sich auch ein bisschen geändert. Also man kann, und dadurch hat man natürlich auch als Jüngerer schneller die Möglichkeit, eine große Reichweite dann auch zu erzielen, indem man eben die ganzen Digitalmedien entsprechend nutzt.
Zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen, Stefan, wenn du morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könntest, welche wäre das?
Also ich würde mir echt wünschen, dass wir mal bei der Regulatorik mal ernsthaft überprüfen, wo es mittlerweile schwachsinnige Blüten treibt.
Oder ob wir da noch in die richtige Richtung gehen insgesamt.
Ob wir insgesamt in die richtige Richtung gehen, ob das wirklich einen Mehrwert für den Endkunden bringt, was wir hier machen. Beste Beispiel sind ja die ESG-Geschichten. Bei Credit Ratings ist es so, dass die Ratings zu 99% in die gleiche Richtung gehen. Bei ESG-Ratings sind es, glaube ich, 54%. Also da kann ich auch eine Münze werfen, ob ein Unternehmen grün oder braun eingestuft wird. Wie soll dann ein Berater und noch schlimmer ein Endkunde verstehen, wie das dann da irgendwie zustande kommt? Also das sind alles so Themen, da würde ich mir wünschen, dass man da mal wieder ein bisschen nüchterner rangeht. Ich weiß, in der Vergangenheit haben wir uns in der Branche auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, haben da auch sicherlich einige Fehler gemacht, die wir jetzt auch ein Stück weit ausbaden. Also Stichwort irgendwelchen 90-jährigen 5-Schiff-Fonds verkauft. Aber ich denke, trotzdem müsste man da mal wieder einen gesunden Menschenverstand einschalten und mal fragen, ob das alles wirklich so sein muss. Und im Moment hat man ja eher den Eindruck, dass es sich weiter verschärft. Insofern würde ich mir einfach mal wünschen, dass Brüssel einfach mal 4 Jahre gar nichts macht.
Frommer Wunsch, wir werden sehen, ob der eintritt. Stefan, danke für die ganzen Einblicke in eure Unternehmenskultur, deinen Blick auf die Branche, auch auf das Thema Recruiting und Nachwuchs. Ich hoffe, du bist stolz auf den Podcast. Mir zumindest hat es Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und bis bald mal wieder. Danke fürs Zuhören.